Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über neue Fantasie bei Manchester United, Enttäuschung über einen Geely-Volvo-Deal und den unendlichen Glyphosat-Horror für Bayer. Im Thema des Tages analysieren wir das Beben bei OpenAI und seine Folgen. Und in der Triple-E-Idee geht es um eine Übernahme, die fast untergegangen wäre. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Montag, der 20. November. Wir wünschen euch einen tollen Start in diese neue Börsenwoche. Und es wird gar nicht so einfach, das DAX-Plus von 4,5% aus der vergangenen Woche nochmal zu toppen, liebe Anja. Wenn wir es doch schaffen, beziehungsweise wenn es die Börse schafft, dann wird es wirklich ein goldener November.
Ja, an uns soll es jedenfalls nicht scheitern, lieber Nando. Aber der Blick zurück, der soll an dieser Stelle auch wirklich nur ganz kurz ausfallen, denn alle wichtigsten Wall Street-Indizes, die lagen am Freitag nur minimal im Plus, aber immerhin der DAX, der schloss 0,8% höher und krönte damit die tolle Woche. Ja, und ein Wort noch zu dem gigantischen Kurssprung von 30%, den die Gap-Aktie hinlegte. Die Modekette, die verzeichnete im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn von $0,59 pro Aktie. Und das lag weit, weit, weit über der durchschnittlichen Analystenprognose von $0,19.
Ja, das ist tatsächlich deutlich überraschend gesteigert. Die Investoren deckten sich auch mit Papieren von Manchester United ein. Die Aktie kletterte am Freitag um knapp 8%. Ja, und warum? Der britische Milliardär Jim Ratcliffe steht nach einem Bericht des Fernsehsenders Sky News vor dem Einstieg beim börsennotierten Fußballclub. Ratcliffe zahle $33 je Aktie für ein Aktienpaket von 25%. Das berichtet der britische Nachrichtensender. Und er müsste damit insgesamt $1,36 Milliarden hinlegen, 66% mehr als der Schlusskurs der Manchester United Aktie an der New Yorker Börse vom Freitagabend. Ja, die Familie Glaser, die den Verein 2005 für knapp 800 Millionen Pfund übernommen hatte und 96% der Stimmrechte hält, ist seit vergangenen Jahr auf der Suche nach einem Investor oder einem Käufer. Ja, jetzt sieht's so aus, als wäre jemand gefunden. Fußballaktien allerdings, sagen wir ja immer wieder, sind sehr, sehr riskant. Doch offenbar ist Manchester United in den Augen der Großinvestoren deutlich wertvoller, als die Börse bislang dachte. Und wenn sich dieser Deal mit Ratcliffe bestätigt, kostet die Aktie sicherlich bald deutlich mehr.
Ja, spannend. Und gefragt waren am Freitag auch die Aktien von Fresenius Medical Care. Und das ist ja nun wirklich eine Aktie, die es dieses Jahr sehr, sehr schwer hatte. Und auch wahrscheinlich auch weiterhin bleibt es schwierig. Aber immerhin die Titel des Dialyseanbieters, die kletterten nach einem positiven Analystenkommentar um knapp 2% auf 35,84 €. Und dazu muss man wissen, in der Vergangenheit, also in den vergangenen Wochen, ist ja darüber spekuliert worden, dass diese wundervollen Abnehmspritzen, die so wahnsinnig gehypt werden von Eli Lilly und Novo Nordisk, dass die womöglich auch die Dialyse überflüssig machen könnten, weil sie irgendwie den Nieren besser helfen als jegliche Dialyse. Und jetzt hat dieser Analystenkommentar gesagt, nee, halt, stopp, das ist so gar nicht und das wirkt sich so nicht aus. Und hat eben doch keine negativen Folgen für den Dialysemarkt. Und deswegen hat man die Aktie dann hochgestuft von Halten auf Kaufen. Und das Kursziel, das wurde dann auch mal eben angehoben von zuvor auf 51 auf jetzt 71 €. Ja, und das hat die Börse natürlich auch überzeugt.
71, als ich das gesehen habe, da scheint sie sich aber sehr sicher zu sein, dass das keine Auswirkungen hat, oder?
Krass, also dass so gleich mal so hochgestuft wird. Ja. Also ich werde auch ein bisschen skeptischer, aber warten wir es mal ab. Vielleicht hat ja die Société Générale da den Zugang zu Wissen, der uns noch verborgen ist.
Das wäre eine Verdopplung des Kurses. Also ja, das behalten wir sowieso im Blick. Einen echten Absturz erlebten die Aktien von Volvo Cars am Freitag. Sie fielen um 11% auf ein Rekordtief von 36,29 schwedischen Kronen, nachdem der chinesische Großaktionär Geely rund 100 Millionen Aktien an dem schwedischen Autohersteller verkauft hat, also an den Markt gebracht hat. Ja, und dieser Deal hätten sich eigentlich Analysten und Investoren drüber freuen müssen, beziehungsweise eigentlich gut finden müssen, denn sie hatten nämlich einen höheren Streubesitz gefordert und deswegen gab es diese Aktion. Das Problem war allerdings, dass Geely die 100 Millionen Aktien mit je 37 Kronen deutlich unter dem letzten Schlusskurs auf den Markt geworfen hat und das wiederum fanden dann die meisten enttäuschend.
Ja, enttäuschend, das Wort passt auch gut zu Bayer, denn da geht der Glyphosat-Horror ganz offensichtlich erstmal weiter. In der vergangenen Woche, da schien sich die Lage ja erstmal zu entspannen, nachdem die EU das Mittel für weitere 10 Jahre zugelassen hat. Tja, aber am Freitag gab es dann den Dämpfer. Ein Geschworenengericht in den USA hat den Konzern in einem der vielen, vielen Glyphosat-Prozesse jetzt zur Zahlung von mehr als 1,5 Milliarden Dollar verurteilt. Also eine richtig krasse Summe. Allerdings weiß man aus vergleichbaren Fällen der Vergangenheit, dass die Richter solche hohen Summen, die ja die geschworenen Jurys den Klägern oft zusprechen, dann später wieder kassieren. Trotzdem ist das natürlich an der Börse erstmal ein Schocker und Bayer hat auch schon angekündigt, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Der Konzern, der hatte zuletzt 9 der 13 jüngsten Gerichtsverfahren gewonnen und auch den Großteil der Klagen, die es rundherum noch gab, beigelegt. Trotzdem ist mit diesem Urteil am Freitag oder mit diesem Urteil der Jury klar geworden, dass eben dieses Glyphosat-Problem auch die Arbeit des neuen Bayer-Chefs Bill Anderson weiterhin überschatten wird und damit eben aller Voraussicht nach eben auch die Performance der Aktie.
Warum überrascht mich das nicht? Aber gut, das ist wirklich eine unendliche Geschichte.
Du sagst es.
Ja, ich sag es. Die Termine sag ich jetzt auch ganz kurz, Anja. Jetzt flaut es doch merklich ab. Also Quartalssaison neigt sich dem Ende zu. So viel ist das diese Woche nicht. Heute am Montag haben wir als Ereignis den Digitalgipfel der Bundesregierung. Der beginnt in Jena. Mal sehen, was der mit sich bringt. Ja, und wie gesagt, Quartalszahlen nicht mehr ganz so viele. Ein paar haben wir noch. Zoom zum Beispiel unter der Woche, Hewlett Packard, dir. Und dann haben wir natürlich, Anja, am Dienstag Nvidia. Da werden wir genau hinschauen.
Absolut.
Das Thema des Tages.
Es vergeht ja kaum eine Woche, in der wir nicht über die bahnbrechende Neuerung der künstlichen Intelligenz sprechen und über das, was KI für Wirtschaft und Börse bedeutet. Aber was übers Wochenende bei OpenAI passiert ist, das zeugt von eher weniger Intelligenz bei wichtigen Entscheidungen und wirft damit nochmal ein ganz eigenes Licht auf die Branche und ihre Erfolgsbringer.
Aber gehen wir mal der Reihe nach vor. Es geht um OpenAI, die Entwicklerfirma hinter dem Erfolgs-Chatbot ChatGPT, die zu einem der wichtigsten Startups der Welt aufgestiegen ist. Im Mittelpunkt des Wirkens stand bisher Sam Altman, das ist der ChatGPT-Erfinder, Mitgründer von OpenAI und bis vor wenigen Tagen auch CEO des Unternehmens. Aber am späten Freitagabend dann die Überraschung, Altman sei mit sofortiger Wirkung entlassen worden, teilte der Verwaltungsrat, also das Board des Unternehmens, mit und sprach von mangelndem Vertrauen. Und außerdem wurde bekannt, dass Mitgründer Greg Brockman als Reaktion auf den überraschenden Altman-Rauswurf seine Kündigung als Chef des Verwaltungsrats eingereicht hatte.
Ja, so ein richtiges Erdbeben bei OpenAI. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, warum das Ganze? Und da deutet sehr vieles darauf hin, dass es bei OpenAI um einen ganz entscheidenden Richtungsstreit geht, nämlich um die Frage, wie viel Kommerzialisierung das Unternehmen wirklich zulassen will in seiner Technologie und wie viel Vorsicht man bei Neuentwicklungen von KI-Produkten walten lassen will oder sogar muss.
Dazu muss man wissen, dass die Struktur von OpenAI sehr komplex ist. Das Unternehmen wurde 2015 nämlich als gemeinnützige Firma gegründet. Man wollte, Zitat, Werte für alle schaffen und eben nicht nur vor allem den Reichtum der Investoren mehren. Zum ursprünglichen Gründer- und Unterstützerkreis gehörte damals übrigens auch ein gewisser Elon Musk. Der verließ das Unternehmen allerdings schon 2 Jahre später wieder, nachdem sein Vorschlag, die Firma ganz zu übernehmen, abgeschmettert worden war.
Ja, das Leitbild der Gründer sieht eine, Zitat, sichere allgemeine künstliche Intelligenz, die weitgehend wohltätig ist, vor. Und man wollte sich damit auch ganz bewusst gegenüber Google und anderen abgrenzen, die schon sehr früh und sehr entschieden auf die Kommerzialisierung von KI gesetzt haben. Allerdings wurde dann doch ziemlich schnell klar, dass man die KI von OpenAI ohne viel Geld für richtig viel Rechenleistung nicht würde voranbringen können. Und die Lösung war dann die Gründung von OpenAI Global LLC. Und das war quasi oder ist ein gewinnorientiertes Tochterunternehmen innerhalb dieser auf Wohltätigkeit und Gemeinnützigkeit fokussierten Firma. Ja, und diese Tochter, die hat tatsächlich viele wichtige Partner und Milliardeninvestitionen an Land gezogen, allen voran von und mit Microsoft. Das ist heute der wichtigste Partner von OpenAI.
Aber das gemeinwohlorientierte Unternehmen OpenAI Incorporated, gibt es natürlich weiterhin und es übt über seinen Verwaltungsrat auch die Kontrolle der OpenAI LLC aus. Vier dieser Mitglieder wollten Altman nun ganz offenbar loswerden und die Rolle als Redelsführer wird dabei dem Chefwissenschaftler mit dem unaussprechlichen Namen Ilya Sutskever zugeschrieben. Ich glaube, ich habe es einigermaßen hinbekommen.
Ich glaube auch.
Es deutet vieles darauf hin, dass dieser nicht einverstanden war mit Altmans Kommerzialisierungskurs und darin ein Sicherheitsrisiko sah.
Ja, es wird ja tatsächlich schon lange davor gewarnt, was KI alles anrichten könnte, wenn sie einmal voll entfesselt ist oder in die falsche Richtung entwickelt wird. Eins der Horrorszenarien betrifft die sogenannte Rogue-KI, die quasi ihre Rechenleistung unkontrolliert immer weiter vergrößert und die gesamte Menschheit bedrohen könnte. Und Altman selbst ist da auch immer wieder als Mahner aufgetreten und hat eben mit Blick auf die neue Technologie zur Vorsicht geraten. Allerdings eine strengere Regulierung will er auch nicht so richtig. Also das passt nicht so ganz zusammen. Und in jüngster Zeit hat Altman dann auch jede Menge großer Pläne verkündet, noch mehr Kapital einzusammeln, um eine sogenannte Superintelligenz zu kreieren zum Beispiel. Oder angebliche Pläne für eine eigene KI-Chip-Firma. Oder auch eine gemeinsame Chip-Entwicklung mit Microsoft. Es sollen angeblich auch Gespräche mit der asiatischen Softbank laufen.
Der Rauswurf von Altman dürfte all diese Pläne nun durchkreuzt haben oder eben auch nicht, denn am Sonntag wurde bekannt, Altman und OpenAI verhandeln offenbar über eine Rückkehr, nachdem mehrere wichtige Mitarbeiter wegen der Personalie mit Weggang gedroht hatten und auch die Investoren, allen voran Microsoft, sollen auf eine sofortige Rückkehr Altmans drängen. Und die Chancen stehen damit wahrscheinlich ganz gut, dass Altman, der häufig mit Steve Jobs verglichen wird, es tatsächlich wieder in das Unternehmen zurückschafft. Allerdings soll dieser laut New York Times zur Bedingung gemacht haben, dass vor seiner Rückkehr der gesamte Verwaltungsrat gehen muss. Und spekuliert wird außerdem darüber, dass Altman bereits mit einer neuen KI-Firma in den Startlöchern stehen könnte.
Also vertrauensbildend ist so ein Hin und Her natürlich so oder so nicht. Und das zu einem brisanten Zeitpunkt, denn die EU und die USA, die arbeiten gerade an einer Regulierung der KI und da sorgt die Unruhe bei einem der wichtigsten Entwickler natürlich für zusätzliche Unsicherheit. OpenAI ist zwar nicht börsennotiert, aber das Beben, das hatte am Freitag durchaus Folgen für die Aktien von Partner Microsoft. Die Aktie ist nämlich um 1,7% gefallen.
Wenn man von diesem sehr speziellen Fall mal absieht, ist natürlich auch klar, dass am weiteren Siegeszug der KI im Grunde keinen Weg mehr vorbeiführt. Solange OpenAI nicht an der Börse ist, stellt sich natürlich die Frage, in was man sonst noch investieren könnte, wenn man nicht plump in teure Dauerbrenner wie Nvidia zum Beispiel investieren will. Nvidia beispielsweise ist ja mittlerweile mit dem Hundertfachen des erwarteten Gewinns taxiert oder wird taxiert. Unser Kollege Frank Stocker, der hat kürzlich mal genau hingeschaut und ist in der zweiten und dritten Reihe tatsächlich fündig geworden. Zum einen in Taiwan und genau gesagt bei dem weltgrößten Chipfertiger Taiwan Semiconductor, TSMC. Ein Unternehmen, das ja eng mit Nvidia und AMD beispielsweise zusammenarbeitet, aber eben bei weitem nicht diese hohen Bewertungen aufweist. Auch der Apple-Vertragspartner Foxconn, der firmiert in Taiwan als Honhai, hat neben der Fertigung von Unterhaltungselektronik ein spannendes KI-Geschäftsfeld, weil es in diesem Bereich besonders leistungsfähige Server anbietet und dabei einen Marktanteil von 40% hat.
Ja, und wer das geopolitische Risiko scheut, das mit Investments in Taiwan nun mal verbunden ist, der könnte sich auch mal die Aktie der südkoreanischen SK Hynix anschauen. Das Unternehmen produziert offenbar besonders leistungsstarke Arbeitsspeicher und soll mittlerweile sogar Konkurrenten wie Samsung abhängen. Und neben solchen Schaufelherstellern des Booms könnte aber natürlich auch der Blick auf solche Firmen spannend sein, die besonders große Effizienzsteigerungen zu erwarten haben durch KI. Und da werden überraschend oft die Autohersteller wie GM oder Tesla genannt, aber auch die Luftfahrtbranche und natürlich Pharmahersteller.
Wie das Rennen um die beste Position in einer KI-basierten Wirtschaftswelt ja künftig aussehen wird, weiß natürlich jetzt noch niemand. Die Entwicklung ist wohl am ehesten mit dem Internetboom Ende der 1990er Jahre zu vergleichen. Das Internet hat die Welt damals extrem verändert, aber eben ganz anders, als die meisten das vor 25 Jahren erwartet haben. Auch das sollte man im Blick behalten, unabhängig davon, wie der Streit um OpenAI jetzt nun kurzfristig eigentlich ausgeht.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Es war so viel los in der vergangenen Woche, dass wir hier einen kurzen Blick zurückwerfen wollen auf eine Unternehmensmeldung, die so fast ein bisschen unter den Tisch gefallen ist bei all dem Trubel. Es geht um eine Aktie, die unter Druck geraten ist, weil das Unternehmen eine Kapitalerhöhung verkündet hat. Hensoldt nämlich. Daniel und Holger haben kurz darüber berichtet. Ja, und wir wissen, Kapitalerhöhungen sind nie besonders beliebt, doch der Grund für diese Kapitalerhöhung ist ein guter Grund, sich die Hensoldt-Aktie mal wieder genauer anzuschauen.
Ja, und inzwischen ist das Unternehmen ja nun wirklich kein Unbekannter mehr. Im Zuge des Kriegs in der Ukraine konnte natürlich auch dieser Rüstungswert stark profitieren. Und wir haben euch hier ja bereits häufiger über den Superzyklus berichtet, in dem sich die gesamte Branche befindet. Super muss man das natürlich nicht finden, ganz klar, aber die Umstände sind sehr eindeutig. In Zukunft werden die westlichen Regierungen deutlich mehr Geld für Rüstungsgüter und Rüstungstechnologien ausgeben. Aber wir schauen ja jetzt mal konkret auf Hensoldt, und der Konzern, der ist ja inzwischen auch in den MDAX aufgestiegen, der ist kein x-beliebiges Rüstungsunternehmen, sondern das gilt als eine Art technologische Perle. Das Unternehmen entwickelt neue Radartechnik, etwa für den Eurofighter, oder Sensoren, die auch in amerikanischen Panzern eingesetzt werden. Die Palette ist sehr breit und umfasst auch Zukunftsprojekte wie die Elektronik für das große geplante europäische Kampfjet-Projekt FCAS.
Ja, und jetzt kommt's. Jetzt nämlich vergrößert Hensoldt seine Produktpalette nochmal kräftig und plant eine Übernahme. Unser Rüstungsfachmann bei Welt, Gerhard Hegmann, erklärt das so: Es ist die seit Jahren größte Übernahme in der deutschen Rüstungsindustrie im Zukunftsfeld Elektronik, Sensoren und Software. Hensoldt verhandelt nämlich exklusiv über den Kauf des Rüstungssoftware- und Militärdienstleisters ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH. Klingt kompliziert, ist aber eine ziemlich große Firma mit 1.300 Beschäftigten und rund knapp 300 Millionen Euro Umsatz. Und die Übernahme dürfte Hensoldt ja mehrere hundert Millionen Euro kosten. Und für den Konzern, also für Hensoldt, der ja auch erst seit Herbst 2020 börsennotiert ist, wäre das die größte Übernahme in der Firmengeschichte. Und die Finanzierung soll, ihr könnt es euch denken, über besagte Kapitalerhöhungen gestemmt werden.
Ja, konkret soll das Kapital um 10% erhöht werden. Rechnerisch geben so etwa 280 Millionen Euro in die Kasse. Zur Erinnerung, Deutschland ist ja im Frühjahr 2021 aus sicherheitspolitischen Gründen mit 25,1% bei Hensoldt eingestiegen. Und damit hat sich der Bund einen Sperranteil gesichert, damit der Rüstungskonzern eben nicht in ungewünschte Hände fällt. Hensoldt hat bereits erklärt, dass sich der Bund an der Kapitalerhöhung für den ESG-Kauf beteiligen wird. Zweiter Großaktionär bei Hensoldt mit ebenfalls gut 25% ist der italienische Rüstungskonzern Leonardo. Und Branchenexperten gehen davon aus, dass auch Leonardo weiter in Hensoldt investieren wird.
Alle wollen sie mitmachen.
Tja.
Bislang ist der französische Thales-Konzern Europas größter Rüstungselektronikanbieter und hatte einst sogar Ambitionen, bei Hensoldt einzusteigen, aber Berlin, also der Bund, grätschte damals dazwischen. Inzwischen gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Hensoldt selbst zu einem sehr, sehr großen Technologieakteur wird, also eigenständig bleibt. Mittelfristig könnte etwa die Rüstungselektronik-Sparte des besagten Leonardo-Konzerns ebenfalls bei Hensoldt andocken. Und das Ziel des Unternehmens und des Unternehmenschefs auch ist, eine große herstellerunabhängige Plattform zu schaffen. Und diesem Ziel käme der besagte CEO Thomas Müller mit dem Kauf der ESG einen großen Schritt näher.
Ja, wie attraktiv das Übernahmeziel ESG ist, das zeigt ein Blick auf die zahlreichen Zukunftsprojekte, an denen die Firma beteiligt ist. So gehört das Unternehmen zu einem Konsortium zur Wartung des amerikanischen Kampfjets F-35, den die Luftwaffe bestellt hat, oder zum Wartungsteam auch des fliegenden U-Boot-Jägers P-8. Formaler Haupteigentümer ist derzeit eine Holding mit einer bunten Mischung von Gesellschaftern, zu denen auch vermögende deutsche Familien gehören. Und sie alle können jetzt Kasse machen, weil Rüstung eben wieder so gefragt ist.
Wenn wir auf die Aktie schauen, also die Hensoldt-Aktie, dann ist auch klar, dass die Zeit der schnellen Kursgewinne auch hier kurzfristig vorüber sein dürften. Die Bewertungen müssen jetzt erstmal in das noch immer wachstumsstarke und auch profitable Geschäft hineinwachsen. Die Aktie hat ihren Wert seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine mehr als verdoppelt. Und das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt daher inzwischen aktuell bei 19 und billig ist das Papier damit bei weitem nicht mehr. Die Analysten trauen der Aktie derzeit im Schnitt eine Wertentwicklung von 22% zu. Doch sollte dieser Deal tatsächlich zustande kommen, und danach sieht es derzeit ja stark aus, dann besitzt das Unternehmen und damit auch die Aktie langfristig sicherlich wieder spürbar größeres Potenzial. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und diesmal waren wir ganz besonders gespannt auf euer Feedback zu unserer Samstagsfolge. Denn wir hatten ja von der Premiere, so nenne ich es mal, berichtet. Erstmals hatte ein Gast abgesagt und zwar extrem kurzfristig. Marcel Maschmeyer war plötzlich verhindert und ja, wir haben versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Meisterinvestor Christian W. Röhl ist ganz, ganz kurzfristig eingesprungen.
Ja, und ich fand erstmal erstaunlich, dass das überhaupt zum ersten Mal vorgekommen ist, dass ein Gast abgesagt hat. Also wow. Gut, wirklich eine Premiere, aber wie nicht anders zu erwarten, hat Christian mal wieder voll abgeliefert. Die AAA-Community ist voll des Lobes. Ein anderer Christian, also ein Hörer, schreibt: Ich weiß kaum mehr, um was es in dieser Folge ging, in Klammern Börsenregeln, Fragezeichen, aber selten so gut unterhalten und gelacht mit euch. Und auch Isgard fühlte sich gut edutained, wie Holger das bezeichnen würde. Danke an Christian Röhl als Zwei-Sterne-Gast. Kurzfristig einzuspringen, wunderbar für mich seine Gedanken zum Schweineleiter, Zyklus Halbleiter, geniale Bemerkung zum Konsens und Schaufelhersteller-Narrativ und ich bin absolut d'accord mit seinem Einfordern von mehr Gelassenheit gegenüber den Quartalszahlen. Und nein, Nando, das wird deine Einschaltquoten nicht kaputt machen. Ich werde auch dann andächtig lauschen, schreibt Isgard.
Na, da bin ich ja doppelt beruhigt. Ihr habt die Folge für gut befunden und folgt uns weiterhin. Was will man mehr? Naja, vielleicht sei an dieser Stelle wie immer noch erwähnt, was wollen wir gerne? Wir wollen, dass ihr uns abonniert, über uns sprecht und uns euren Freunden empfiehlt.
Und ihr hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.